Mein Name ist nach wie vor Matthias Clausen. Ich bin theologischer Referent des Instituts und ich bin heute im Gespräch mit Professor Dr. Peter Zimmerling, Professor für praktische Theologie, ursprünglich aus Hessen, wie ich festgestellt habe. Das freut mich sehr. Ich selber wohne nämlich in Marburg. Er lehrt an der Universität Leipzig. Er war lange Zeit Universitätsprediger. Seine theologischen Schwerpunkte sind unter anderem die Predigtlehre, die Seelsorge, die evangelische Spiritualität und Dietrich Bonhoeffer, zu dem er etliche Bücher geschrieben oder auch mitveröffentlicht, als Herausgeber mitveröffentlicht hat. Und Bonhoeffer, herzlich willkommen erstmal. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Hallo.
Und Bonhoeffer machen wir dieses Mal auch zum Thema, so wie viele andere das im Jahr 2025 machen, weil Bonhoeffer vor genau 80 Jahren gestorben ist. Das ist aber nicht der einzige Grund. Seine Nachwirkung ist ungebrochen. Und deswegen lautete meine erste Frage an Sie, Herr Zimmerling: Warum sollte man sich zumal als evangelischer Christ und als denkender Mensch mit Bonhoeffer beschäftigen?
Also zunächst mal ganz schlicht geantwortet. Ich glaube, dass vieles von dem, was er gerade in den letzten Jahren im Gefängnis gedacht hat, was auch ihn weltweit ja letztlich berühmt gemacht hat, irgendwie noch vor uns steht. Er hatte ja eine andere Vorstellung, glaube ich, von dem, wie es mit der Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg weitergehen würde. Er dachte, dass sie ja zu einer Minderheitenkirche werden würde und ganz neue Strukturen braucht und konnte sich sicher nicht vorstellen, dass durch die Alliierten die bekennende Kirche jetzt vor allem, aber überhaupt die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche sozusagen als die einzige nicht von den Nazis sozusagen gleichgeschaltete Institution irgendwie verlässlicher Bündnispartner auf dem Weg zur Umerziehung der Deutschen zur Demokratie werden würde. Und deswegen sind die Kirchen privilegiert worden. Und das geht jetzt irgendwie, jedenfalls nach meinem Eindruck, zu Ende. Dieses Zeitalter der Privilegierung der Landeskirchen und der katholischen Kirche.
Und für die Zeit danach hat er letztlich auch Gedanken formuliert. Und diese Zeit haben wir eigentlich noch vor uns, würden Sie sagen.
Das ist meine These.
Ja, interessante These. Zu den unterschiedlichen Phasen in Bonhoeffers Leben und Wirken kommen wir nachher noch. Und die Frage, ob das überhaupt unterschiedliche Phasen sind, dazu kommen wir auch noch. Jetzt ist es ja so, unterschiedlichste Strömungen in Theologie und Kirche berufen sich auf ihn. Ich habe mal den Satz gehört, wer in einer Pfarrkonferenz zuerst Bonhoeffer sagt, hat gewonnen. Ja? Wer ihn also zitieren kann, das gilt schon fast als kanonisch. Vom Pietisten bis hin zu erklärtermaßen liberal-theologischen Positionen berufen sich ganz viele auf Bonhoeffer. Wer hat denn recht? Was würden Sie sagen? Wer hat recht?
Das ist auch eine tolle Frage, aber auch eine wirklich sehr schwer zu beantwortende Frage, weil Bonhoeffer so ähnlich, würde ich sagen, wie Luther, vielleicht auch wie Paulus, wie Jesus, so ein ja in sich spannungsreiches Gedankengebäude entwickelt hat und in sich irgendwie vereinen konnte, dass die ihm nachfolgenden dann jeweils bestimmte Aspekte herausgreifen und die irgendwie verabsolutieren. Also weil sie weniger spannungsreich denken können. Das ist eine Erklärung, die mir immer noch am besten gefällt. Aber es gibt noch eine andere natürlich, dass man sagt, er hat halt fragmentarisch ja nur Gedanken hinterlassen. Und je fragmentarischer solche Gedanken sind, desto interpretationsoffener sind sie natürlich auch. Und von daher gesehen ist es dann möglich, doch tatsächlich von sehr unterschiedlichen Positionen her Gemeinsamkeiten mit ihm festzustellen.
Was würden Sie denn sagen, wo klingt Bonhoeffer pietistisch und wo klingt er liberal? Oder klingt er eigentlich beides niemals wirklich, weil er immer schon noch komplexer ist? Was würden Sie sagen?
Also ich würde sagen, dass er ja nicht eigentlich pietistisch geprägt worden ist, sondern er ist geprägt von Thomas von Kempten und dessen Imitatio Christi.
Also die hat ihn. Kleiner Hinweis noch für unsere Hörer, also ein Klassiker der geistlichen Literatur der frühen Neuzeit, also die Nachfolge Christi, ein Andachtsbuch, das sehr populär war und auch noch ist. Ich selber schätze es auch sehr.
Auch in der wahrscheinlich ja. Auch der Grund, warum er dann das Buch, durch das er in der Bekennenden Kirche berühmt geworden ist, Ende der 1930er Jahre, die Nachfolge genannt hat.
Genau.
Nachfolge und gemeinsames Leben, da zitiert er oft auch Thomas von Kempen und seine Imitatio Christi, die reflektieren im Grunde genommen diese Prägung durch eine persönliche Christusmystik, die allerdings ja vor der reformatorischen Trennung sozusagen der abendländischen Kirche stammt. Aber da auch die Pietisten dann im 17. und 18. Jahrhundert ja oft zum Teil auch unbewusst, sich auf Thomas von Kempen oder überhaupt auf mystische, spirituelle Traditionen berufen, ist da eine gewisse geistlich-spirituelle Verwandtschaft da.
Okay, also sozusagen ähnliche Quellen, aus denen man schöpft. Wo klingt Bonhoeffer eher liberal oder passt auch das Etikett nirgends wirklich? Was würden Sie sagen?
Doch, das glaube ich, dass das passt. Er selber sagt ja im Gefängnis, schreibt im Gefängnis da an seinen theologischen Gesprächspartner und Freund Eberhard Bethge, dass er sich als moderner Theologe fühlt. Und da meint er ja nicht, was wir heute unter moderner Theologie verstehen, sondern da meint er Karl Barth und also einen offenbarungstheologischen, christozentrischen theologischen Ansatz. Das ist sozusagen sein Fundament. Aber dann fügt er hinzu, da er ja ursprünglich in Berlin auch bei Adolf von Harnack studiert hat oder jedenfalls in dessen Seminar war, dadurch fühlt er sich weiterhin verpflichtet, die Fragen sozusagen des Ausgleichs zwischen Vernunft und Glaube, die sich ja doch die liberale Theologie gerade des 19. Jahrhunderts zu eigen gemacht hat oder aufs Programm als Programm gegeben hat, die sozusagen im Gedächtnis zu halten. Und das ist, wenn Sie so wollen, der liberale Anteil an Bonhoeffer.
Ja. Ja, vielen Dank. Jetzt hat man das manchmal so aufgelöst, dass man, also ne, diese interessanten Unterschiede oder verschiedenen Akzente in Bonhoeffers Denken, man hat das manchmal so aufgelöst, dass man zwischen einem frühen in Anführungszeichen und in Anführungszeichen einem späten Bonhoeffer unterscheidet. Also der frühe Bonhoeffer wäre dann zum Beispiel der Autor des Buches Nachfolge oder Gemeinsames Leben. Und der späte Bonhoeffer wäre der Autor des Buches Widerstand und Ergebung, also die Aufzeichnungen aus der Haft. Jetzt müssen Sie vielleicht für unsere Hörer was über beide Büchergruppen mal kurz sagen. Also was müsste man denn wissen über Nachfolge und gemeinsames Leben oder über Widerstand und Ergebung, um es so ein bisschen einordnen zu können?
Bonhoeffer hat ja seit seiner Zeit in Amerika, vielleicht schon eher, das wissen wir nicht so ganz genau, hat er sich ja irgendwie gesehnt nach einer Konkretion gemeinschaftlichen christlichen Leben. Und da war natürlich auch das gemeinsame Leben oder ich muss anders sagen, die Bruderschaft vom gemeinsamen Leben, zu der Thomas von Kempen ja gehörte, der wichtigste Autor er in gewisser Weise war, die war für ihn da Vorbild. Und er hat dann, als er berufen wurde vom Bruderrat der Bekennenden Kirche in der Altpreußischen Union, also in Berlin, um dieses eine Predigerseminar der Bekennenden Kirche zu leiten, in Finkenwalde bei Stettin. Das war ja nur eines von 5 Predigerseminaren, ist aber das berühmteste, eben wegen Bonhoeffer geworden. Und in dieser Zeit hat er im Grunde genommen so etwas wie einen christlichen Ashram da ins Leben gerufen. Das Predigerseminar, das war ja geprägt von einer bestimmten geistlichen Tagesstruktur, Wochenstruktur, Monatsstruktur sogar. Und er hat die theologische Grundlage dafür in der Nachfolge gegeben und verbreiten wollen. Und als dann das Predigerseminar, jedenfalls in Finkenwalde, es ist ja dann getarnt als Sammelvikariat, noch ein paar Jahre weitergegangen in Hinterpommern, aber als dann die Gestapo das offizielle Predigerseminargebäude versiegelt hat in Finkenwalde, da hat er einen Rechenschaftsbericht sozusagen über dieses gemeinsame Leben geschrieben. Das sind also die geistlichen Übungen, die er da thematisiert, eben im gemeinsamen Leben. Und insofern erwachsen beide Bücher die Theorie der Spiritualität des gemeinsamen Lebens und die Praxis, das Exerzitium des gemeinsamen Lebens in gemeinsam Leben eben, die erwachsen aus diesem Experiment eines christlichen Ashrams, eines Predigerseminars. Das wäre also die erste
Seite, genau. Also das hilft, das so ein bisschen einzuordnen. Und jetzt die Aufzeichnung aus der Haft, Widerstand und Ergebung. Was müsste man dazu wissen, um es ein bisschen einordnen zu können?
Also er hat ja erst eine Zeit lang gebraucht, um sich auf diese neue Situation, ja verständlich, im Gefängnis einzustellen, sogar ziemlich lange, über ein Jahr. Und dann beginnt sozusagen eine neue theologische Fruchtbarkeit. Es hängt auch etwas damit zusammen, dass bis dahin die Familie es fertiggebracht hat, dass der Prozess nicht stattfand. Und Bonhoeffer hat sich schwer getan damit. Er hatte sich ja unmittelbar vor der Gefangennahme verlobt mit einer jungen Frau und wollte möglichst schnell eben wieder raus aus dem Gefängnis. Und dass die Familie, die gute politische Verbindungen hatte in Berlin, die hat es fertiggebracht, dass der Prozess nicht zustande kam gegen Bonhoeffer. Sie waren der Meinung, da muss man jetzt abwarten. Ja, das darf man auf gar keinen Fall zum Prozess kommen lassen. Da gab es noch einen Schwager, der ebenso schon im Gefängnis war, Hans von Donani, der genauso oder noch gefährdeter war als Bonhoeffer. Und das war deren Strategie. Und als Bonhoeffer sich damit abgefunden hat, nach ungefähr einem Jahr, wird die Zelle sozusagen zum Resonanzraum neuer theologischer Erkenntnisse. Und Sie sagen richtig, die Frage ist und ist von Anfang an im Grunde auch diskutiert worden, wie verhält sich diese neue Theologie? Und man muss wirklich sagen, Bonhoeffer, das ist wieder meine These, kommt im Gefängnis erst theologisch zu sich selbst. Bis dahin hat er doch ganz stark von Barth geprägt, seine Theologie betrieben. Und jetzt, das erste Mal, beginnt er Barth zu kritisieren im Gefängnis. Das sind berühmte Aussagen, Vogel friss oder stirb, würde Barth von den Menschen fordern. Und Bonhoeffer bemüht sich darum, das ist jetzt auch wieder meine Interpretation, wie kann das Evangelium in einer zunehmend religionslosen Zeit fernstehenden Menschen vermittelt werden? Und das ist für mich jedenfalls die entscheidende Frage hinter diesen Gedanken, die er da äußert. Okay.
Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Nochmal ganz kurze anekdotische Evidenz zu dem Buch Nachfolge. Ein Studienfreund von mir hat mal gesagt, als er das Buch Nachfolge gelesen hat, hätte er Angst gehabt, weiterzulesen, denn er könnte ja Konsequenz werden, wenn er es ernst nimmt. Können Sie das nachvollziehen? Also ging Ihnen das auch so oder geht Ihnen das nach wie vor auch so, wenn Sie das lesen? Und wie kann man sowas einordnen?
Also ich habe tatsächlich das Buch schon relativ früh gelesen im Studium und ich denke, dass ich es gar nicht so in seiner Tragweite an mich rangelassen habe. Ja, ich habe ihn verehrt, Bonhoeffer von Anfang an. Widerstand ergeben war mein erstes theologisches Buch überhaupt. Und aber ich habe dann das Buch mehrmals mit auf Bitten oder Anregungen von Studierenden mit Studierendengruppen, wir waren da so immer 12 bis 15, gelesen. Und da ist mir das dann, ehrlich gesagt, durch die Studierenden überhaupt erst deutlich geworden, wie knochenhart Bonhoeffer da ist. Und dass man im Grunde genommen tatsächlich ja sein Leben auch als Christ radikalisieren müsste, wenn man das so umsetzt. Also das, ich denke, das bleibt für alle, also wenn man nicht in die Wüste geht, wie die Wüstenväter, oder auch ins Kloster und wirklich die evangelischen Räte so lebt, wie sie in der Bergpredigt gefordert werden, dann bleibt man hinter dem, was Bonhoeffer da fordert, zurück. Und es ist ja interessant, dass nach dem ersten Kurs im Predigerseminar er ja den Antrag oder während des ersten Kurses den Antrag gestellt hat, das Bruderhaus zu gründen. Und das Bruderhaus ist ja die erste evangelische Kommunität überhaupt gewesen, vor Tessé. Nur hat die nicht lange existiert, eineinhalb Jahre. Und dann hat sie die Gestapo eben zusammen mit dem Predigerseminar geschlossen, also dieses Bruderhaus. Und in dem Bruderhaus waren ungefähr 9 Pfarrer, die sich sozusagen zur Ehelosigkeit auf Zeit, zur gemeinsamen Kasse und letztlich zum Gehorsam, wobei der Gehorsam, also Bonhoeffer hatte das Sagen, aber er hat das schon irgendwie auch versucht, demokratisch zu machen, verpflichtet. Also insofern ist das im Leben Bonhoeffers ganz konsequent. Ja, dass aus der Nachfolge erwächst gewissermaßen dann dieses, ja, dieses Bruderhaus. Und da gibt Bonhoeffer monastische Spiritualität Existenzrecht, Legitimation im evangelischen Kontext.
Das ist interessant, dass Sie sagen, es geht eigentlich eine direkte Linie von der Theologie der Nachfolge in das kommunitäre Leben, würden Sie schon sagen. Das ja, passt eigentlich.
Das würde ich sagen.
Passt als Konsequenz. Wenn wir nochmal wieder, also Buch Nachfolge, Ende der 30er Jahre, dann in die Aufzeichnung aus der Haft, Widerstand und Ergebung, wenn wir dahin nochmal gehen, da gibt es ja diese bekannten Aussagen über die mündig gewordene Welt und das religionslose Christentum, die auch viel Stoff für Interpretationen liefern, weil sie ja eben nur Fragmente sind. Wie ordnen Sie das denn ein? Wie erklären Sie sich diese Aussagen?
Also ich bin praktischer Theologe, wie Sie vorhin sagten, und habe natürlich irgendwie so eine Brille auch auf. Es ist schon die homiletische Brille.
Also die Brille der Predigtlehre.
Genau. Ich lese im Grunde genommen diese Ausführungen von Bonhoeffer auf dem Hintergrund seiner praktischen Theologie und habe das jetzt in meiner Abschiedsvorlesung übrigens erscheint jetzt auch da Ende des Jahres. Da habe ich versucht, das so zu lesen, dass Bonhoeffer hier ein neues homiletisches Konzept entwickelt. Und da ist natürlich sozusagen die Situation, die Situationsdeutung, die spielt jetzt plötzlich eine Rolle, die ja in Finkenwalde in der Homiletik-Vorlesung, in der Predigtlehre, von Finkenwalde ganz abgelehnt wird, im Grunde genommen, als ein Argument. Und das ändert sich jetzt. Also er nimmt im Grunde genommen hier Überlegungen von Ernst Lange, der ja die Situation als ein Ausgangspunkt sogar für die Predigt etabliert hat, nimmt er vorweg. Deswegen hat ja Ernst Lange nicht immer zu Recht, aber doch hat er was Richtiges gespürt, sich auf Bonhoeffer berufen.
Ja, und nicht nur Ernst Lange, sondern also ne, als bekannter Predigtlehrer in den 60er Jahre, der Vater der sogenannten empirischen Wende, also der Überzeugung, dass man sehr stark auf die Situation eingehen sollte, wenn man predigt und überhaupt Gemeindearbeit betreibt. Nicht nur der, sondern für manche unserer Hörer vielleicht noch vertrauter, sogar die Willow Creek Bewegung in Deutschland, haben sich das Motto von Bonhoeffer Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Genommen. Ich meine sogar mal ein Zitat von Eberhard Bethge, dem langjährigen Freund von Bonhoeffer und Bonhoeffer-Biograf, gelesen zu haben, dass er sagte, das sei in Ordnung. Also es sei legitim, diese Anspruchnahme. Ich müsste es eigentlich noch belegen. Also ein predigthaftes Interesse, also Menschen anzusprechen, die zu dieser mündig gewordenen Welt gehören. Das heißt natürlich nicht auf Kernüberzeugung des Glaubens zu verzichten, sondern sie eben so auszusprechen, dass sie für diese Welt verständlich werden. Habe ich das so richtig?
Ja, und jetzt wird es eben kompliziert, weil Bonhoeffer ist meiner Meinung nach wie Luther ein paradoxer Denker. Da haben wir ja mit begonnen. Und er kann große, also von der aristotelischen Logik eigentlich nicht miteinander zu verbindende Tatsachen oder Beobachtungen miteinander verbinden. Während ja Aristoteles sagt, ein Widerspruch ist keine Wahrheit. Das würde Bonhoeffer so jedenfalls im geistlich-theologischen, aber wahrscheinlich auch im weltlichen Kontext nicht gelten lassen. Also die Wirklichkeit ist eben paradox nur zu ergreifen.
Wobei ein Paradox natürlich kein logischer Widerspruch sein muss. Ne? Das versuche ich meinen Studis auch immer beizubringen. Ich finde Aristoteles eigentlich soweit ganz gut. Aber paradoxer Denker, okay. So wie Luther, das macht Sinn, ja. Und so würden Sie sich dann das erklären. Also es ist nicht einfach nur, es geht nicht einfach nur um Bezugnahme auf den Kontext, sondern es geht schon auch um mehr, würden Sie sagen.
Ja, und er. An der Stelle lässt er uns ein bisschen allein, weil er ja das Arcanum weiterhin fordert. Also die Christen sollen weiterhin gottesdienstlich leben.
Das müssen wir auch noch mal kurz erläutern. Das Arcanum heißt, dass das, was für christlichen Gottesdienst typisch ist und was Außenstehende auch nicht sofort verstehen müssen. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst?
Genau. Und dass das erhalten bleibt. Und dass das sozusagen dieses Programm der nicht religiösen Interpretation biblischer Begriffe, wie soll ich sagen, das bildet die Grundlage dafür, die bleibende. Und das wird oft übersehen. Es hat ja da Versuche gegeben, Dorothee Sölle vor allem, aber Robinson aus anglikanischer Bischof, der die Gottes-Tod-Theologie entwickelt hat. Heute ist umstritten, ob man Dorothee Sölle überhaupt als Gottes-Tod-Theologin verstehen kann. Das sei mal dahingestellt. Aber der hat doch sehr einseitig dann diese Forderung Bonhoeffers, eines Arcanums, eines Bleibenden. Bonhoeffer sagt ja, worin besteht die Aufgabe eines Christen heute, also damals 1944, worin besteht sie? Im Beten und Tun des Gerechten und Warten auf Gottes Zeit. Und das wird oft übersehen, dass wir warten auf Gottes Zeit. Wichtig ist, weil Bonhoeffer tatsächlich der Überzeugung ist, es kommt eine Zeit, wo Menschen wieder berufen werden, das Evangelium so zu verkündigen, dass Menschen in ja Massen irgendwie sich da wieder dem Glauben öffnen. Also Bonhoeffer meint keineswegs, dass sozusagen mit dieser religionslosen Zeit endgültig gesagt ist, dass Menschen keinen Zugang, jedenfalls in der Breite, also viele Menschen, keinen Zugang zum Glauben mehr bekommen würden.
Okay,
also er will im Gegenteil das vorbereiten.
Ja, er will ihnen den Zugang ermöglichen, aber es sieht anders aus, als man es vorher gewohnt war, sozusagen.
Genau.
Ja. Also würden Sie sagen, diese ganze Einteilung in Phasen früher, später, Bonhoeffer, ist eigentlich nicht hilfreich? Und würden Sie eher die Kontinuitäten in Bonhoeffers Denken und Spiritualität betonen?
Also ich war bis letztes Jahr im Vorstand der Internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft, Sektion Deutschland. Und da haben wir uns in den letzten Jahren tatsächlich zunehmend zu dieser Kontinuität verständigt irgendwie. Und wenn Sie beispielsweise die Nachfolge lesen, und dann unmittelbar danach die neuen Gedanken, also die Gedanken zur neuen Theologie in Widerstand und Ergebung, da ist man wirklich verblüfft. Mhm. Da ist bis in die Wortwahl hinein, werden da Gedanken aufgenommen, die er in der Nachfolge, sag ich mal, sogar stärker entwickelt hat, entfaltet hat. Mhm. Also das ist ja auch noch ein Problem. Bonhoeffer hat ja im Grunde genommen nur die Skizze des geplanten neuen Buches hinterlassen. Das ist in Widerstand Ergebung überschrieben mit Entwurf für eine Arbeit.
Ja.
Und wir wissen heute, Bonhoeffer hat sogar noch nach der Überführung aus Tegel ins die Prinz-Albrecht-Straße, also im Kellergefängnis der Gestapo, hat er die gefangenen Wächter psychisch kaptiviert und er durfte mehrere Stunden pro Tag in diesem Kellergefäß, war eine Einzelzelle, an diesem Buch arbeiten.
Okay.
Das Buch ist erst in der ersten Aprilwoche, das hat er sogar noch nach Buchenwald mitgenommen ins KZ, Anfang Februar. Er hat wohl auch in Buchenwald noch daran gearbeitet.
Aber diese Aufzeichnung haben wir leider nicht.
Das ist genau das Problem.
Ja, das ist natürlich hochinteressant. Die werden wohl auch nicht mehr auftauchen. Die sind wahrscheinlich im Krieg zerstört worden.
Ja, die Mitgefangenen hatten kein Interesse offensichtlich daran. Die waren ja auch mit sich beschäftigt, dass sie überleben.
Ja, das wusste ich tatsächlich nicht, dass er da noch angefangen hat, das vollständig zu verschriftlichen. Also ne, das Argument vom Schweigen, das Argument vom Silenzio ist ja immer schwierig, wenn man sagt, er hat dieses oder jenes nicht erwähnt, also ist es ihm nicht mehr wichtig. Das habe ich schon immer für nicht einleuchtend gehalten. Ne? Es gibt vieles, was er nicht erwähnt, was ihm sicherlich weiterhin selbstverständlich wichtig war. Jetzt kommen wir mal in die Gegenwart. In Amerika, in den USA, ist vor kurzem ein neuer Film über Bonhoeffer in die Kinos bekommen, unter anderem besetzt mit namhaften deutschen Schauspielern. Jetzt vermute ich mal, Sie haben ihn nicht gesehen und Sie würden es auch nicht tun, oder?
Ich habe ihn letztes Jahr schon gesehen, auf Englisch. Ein Verlag hier in Deutschland hat mich gebeten, ein Urteil abzugeben.
Und wie war Ihr Urteil?
Ganz schlicht. Der Film ist kitschig. Er ist unglaublich, wie soll ich sagen, er amerikanisiert Bonhoeffer in, das ist jetzt ein Vorurteil natürlich, dass ich hier pflege, in einer, es ist nicht der wirkliche Bonhoeffer.
Was ist da irreführend oder inwiefern ist es nicht der wirkliche?
Ja, also zum Beispiel diese ganzen Spannungen, die Bonhoeffer auszeichnen, die kommen da einfach überhaupt nicht vor. Ja, also er wird dann auch so ein bisschen als, wie soll ich sagen, haut drauf Mensch dargestellt. Aber wenn man dann die Ethik liest, wo er ja sich Gedanken macht über Kriterien verantwortlichen Handelns, und da ist ja ganz klar, dass für ihn Schuldübernahme dazu gehört. Und Schuldübernahme bedeutet, dass der Hitler versucht umzubringen, dass der tatsächlich dabei schuldig wird. Und er kann es nur tun darum, weil er weiß, dass in Jesus ihm vergeben werden kann. Also das ist doch sehr viel differenzierter als, er ist überhaupt kein Terrorist oder so gewesen.
Also diese Differenzierungen fehlen alle. Der Film wird ja auch als Symptom gedeutet für Bonhoeffers Vereinnahmung durch Teile der religiösen Rechten in den USA, auch vor allem der Trump-freundlichen religiösen Rechten. Zu diesem Umfeld zählt sich selbst ausdrücklich auch der amerikanische Bonhoeffer-Biograf Eric Metaxas. Und dessen Bonhoeffer-Biografie, die war ja schon lange ein Bestseller, auch vor Trump war sie schon ein Bestseller. Die galt auch früher schon als ein bisschen reißerisch. Ich hatte sie in der Zeit, sie wurde mir mal geschenkt, ich habe sie nicht gelesen. Und nachdem dann Eric Metaxas sich öffentlich pro Trump erklärt hat, auch sehr deutlich pro Trump erklärt hat, muss ich sagen, hatte ich keine Lust mehr, diesen Namen in meinem Bücherschrank zu sehen. Also ich bin sonst sehr dafür, auch Bücher von Leuten bei sich stehen zu haben, denen man nicht zustimmt. Aber in dem Fall wollte ich es nicht, weil es ja um Bonhoeffers Leben ging. Und ich dachte, Bonhoeffer kann selber besser über sein Leben Auskunft geben. Und sein Freund und großer Bonhoeffer-Biograf Bethge kann das auch sehr viel besser als Eric Metaxas. Also habe ich das Buch abgegeben. Mhm. Was könnte man denn Menschen entgegnen, die Bonhoeffer für die Sache von Trump und Co. einspannen möchten? Eine heikle Frage, aber wir können sie nicht umschiffen.
Dürfte ich vielleicht noch ganz kurz etwas zu dem Metaxas-Buch sagen? Also ich habe da mehrere Freundschaften in der Bonhoeffer-Gesellschaft, also im Vorstand, aufs Spiel gesetzt. Die deutsche Ausgabe, die entspricht ja nicht der amerikanischen.
Okay, das wusste ich nicht. Ja,
ja, die hat einen Bonhoeffer-Experte, der vorne drin steht, Rainer Meyer, hat die grundlegend überarbeitet. Und von daher gesehen, selbst in der Frankfurter Allgemeinen, als sich die Nachkommen der Familie Bonhoeffer dazu geäußert haben, zu Metaxas letztes Jahr im Herbst, da haben sie ausdrücklich darauf hingewiesen, ja, in einem Nebensatz natürlich nur, okay, das wird dann kaum wahrgenommen, dass die deutsche Ausgabe nicht zu verwechseln sei mit der amerikanischen.
Das heißt, aber trotzdem, das heißt, die deutsche Ausgabe wäre schon vertretbar, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht allen zustimmen würden, aber durch diese Überarbeitung hat sie gewonnen und wäre lesbar.
Genau. Ja. Das war immer mein Argument. Und wer anfängt, durch Metaxas vielleicht auch von Bonhoeffer begeistert zu sein, der fängt ja dann, hoffe ich, immer an, Bonhoeffer im O-Ton zu lesen und vielleicht dann auch zur Bethge-Biografie zu greifen. Und wir haben ja das Problem heute, dass die nachwachsende Generation, einer meiner guten Studenten hat mir mal gesagt, vor Jahren schon, der wusste, dass ich Bonhoeffer-Fan bin sozusagen, mich mit ihm beschäftige, ich soll ihm das nicht übel nehmen, für ihn sei Bonhoeffer irgendwo zwischen dem 30-jährigen Krieg und uns heute. Da war ich natürlich schon platt,
ja,
muss ich sagen.
Das ist verblüffend, ja.
Und deswegen habe ich immer nach Verbündeten gesucht, okay, ja. Deswegen gefällt mir natürlich auch jetzt, dass Sie diesen Podcast machen.
Ja, sehr gerne.
Wie das Erbe Bonhoeffers irgendwie, ja, auf die nächste, der nächsten Generation erschlossen werden kann.
Okay. Also, so viel zur Erklärung. Okay, also das ist auch vielleicht eine kleine Ehrenrettung für die deutsche Ausgabe des Buches. Und um das Buch ging es ja jetzt gar nicht. Es war nur so eine kleine Seitenbemerkung von mir. Aber was könnte man denn Menschen entgegnen, die einen populistischen religiösen Nationalismus pflegen. Ich glaube, damit hat man Teile der Trump-Bewegung wirklich zutreffend beschrieben. Und dafür Bonhoeffer einspannen möchten. Wie könnte man das denen erklären?
Also man könnte sich zum Beispiel Bonhoeffer wirklich zum Vorbild nehmen. Mhm. Bonhoeffer war ja 39 im Sommer von amerikanischen Freunden nach Amerika eingeladen worden, um dort den Krieg zu überdauern. Man wusste, der Krieg, Bonhoeffers Familie wusste das, dass der unmittelbar bevorstand. Und Bonhoeffer ist nach 6 Wochen zurückgefahren. Und er hat dann erklären müssen, warum er dieses großherzige Angebot seiner Freunde, wir waren ja Professoren da zum Teil am Union Theological Seminary in New York, wo er einen Studienaufenthalt gehabt hat, 30, 31, warum er dieses Angebot sozusagen ausschlägt. Und da schreibt er in dem Brief an einen dieser Freunde, warum er es tut. Und zwar, er müsse sozusagen das Schicksal Deutschlands im Krieg teilen, um ein Recht zu haben, nach dem Krieg am Wiederaufbau, am kirchlichen Wiederaufbau, schreibt er wörtlich, teilzunehmen. Das ist jetzt das eine. Aber da kommt dann noch etwas hinterher, aus dem deutlich wird, Bonhoeffer ist tatsächlich ein deutscher Patriot gewesen. Keineswegs Nationalist, okay, aber er war Deutscher. Ja. Und bewusst. Und dann reflektiert er in diesem Brief darüber, was muss er denn jetzt eigentlich im Gebet machen, wenn er nach Deutschland zurückkehrt. Da muss er, sagt er dann, das ist eine Konsequenz, als guter deutscher Patriot muss er natürlich eigentlich dafür beten, dass Deutschland den Krieg gewinnt. Aber das würde bedeuten, dass die christliche, das ist jetzt wörtlich, christliche Zivilisation in Europa zugrunde geht. Und deswegen wüsste er als Christ, was er zu tun hat. Also nämlich, dass Deutschland den Krieg verliert, um auf diese Weise sozusagen die christliche Zivilisation, wir würden vielleicht heute sagen die Menschenrechte oder auch in gewisser Weise die Demokratie, um dass die erhalten bleibt, muss er um die Niederlage Deutschlands bitten. Und das ist natürlich schon ein großes Wort. Und daran sieht man, was Bonhoeffer übrigens in seiner ökumenischen Theologie in den Jahren vorher auch schon so auf öffentlichen Ansprachen gesagt hat, die Gemeinde, die Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu Christi, zur Kirche Jesu Christi, die sticht die Zugehörigkeit zu einer Nation.
Okay,
das ist bei ihm ganz klar.
Das wäre das Wichtigste und genau deswegen funktioniert das nicht. Patriot, selbstverständlich, aber eben auf keinen Fall Nationalist und deswegen im Krisenfall selbstverständlich bereit, das auch deutlich zu benennen, wo der Unterschied liegt und wozu ihn sein christlicher Glaube verpflichtet. Zum Schluss wollte ich Sie gerne um einen Geheimtipp bitten. Gibt es einen Gedankengang oder einen Buchabschnitt bei Bonhoeffer, der Ihnen zuletzt wichtig geworden ist, der aber in der öffentlichen Wahrnehmung kaum vorkommt?
Ja, also ich habe mich die letzten Monate noch mal intensiver mit der Entstehungsgeschichte da seines berühmtesten Textes beschäftigt, also von guten Mächten wunderbar geborgen. Und da ist mir aufgefallen, das ist ja ein Abenteuer, ja, wie dieser Text überhaupt entstanden ist. Der ist ja auch nur entstanden, weil er eben da in dem Kellergefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße der Gestapo noch theologisch arbeiten und schreiben durfte. Und da hat er eben diesen Tagen, schreibt er ja auch so, an den Abenden vor dem 19. Dezember 1944 hat er diesen Text verfasst. Und deswegen konnte er ihn in dem Brief an die Verlobte da integrieren. Und jetzt hat Maria von Wedemeyer, seine Verlobte, hat ja zu ihren Lebzeiten verboten, dass die Briefe irgendjemand lesen durfte. Also die hat nur sie gekannt. Okay. Sie hat dann bei einer kleinen Tagung in Genf, der ersten internationalen Bonhoeffer-Tagung, da hat sie ein paar Auszüge gelesen. Aber eigentlich waren die sozusagen für niemand bekannt. Und jetzt hat sie aber, weil Bonhoeffer das so schreibt, dass das Gedicht nicht nur für sie ist, sondern für die Mutter und die Geschwister, auch hat sie das abgeschrieben. Und die Mutter Bonhoeffers, die hat das Gedicht dann nochmal abgetippt. Und da schreibt die Mutter, Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Aber es heißt im Original, so steht es jetzt ja auch im Gesang, bei uns. Und das war für mich jetzt so ein interessanter Gedanke. Die war natürlich auch, also im preußischen Adel, die Mutter, viele Militärs gab es in der Familie, in der Vorfahrenkette. Deswegen auf den Koppelschlössern stand bei Hitler auch noch mit uns, Gott mit uns. Und Bonhoeffer schreibt ausdrücklich bei uns. Warum schreibt er denn bei uns? Natürlich, weil am Ende vom Matthäusevangelium Jesus sagt bei seiner Himmelfahrt sozusagen, dass er bei uns ist an jedem Tag bis an der Weltende. Und das fand ich doch schön, dass Bonhoeffer, also ja offensichtlich sich, ich fasse das ja auch immer so auf, wenn wir einen Text schreiben, einen theologischen, auch ein Gedicht, dann schreiben wir den doch immer auch, wenn er gut ist, uns irgendwie zur Vergewisserung und zum Trost. Mhm. Und das hat er da auch gemacht. Und so ist er ja auch gestorben.
Ja, vielen Dank, das wusste ich auch nicht. Also wie in dem kleinen Wörtchen mit oder bei Bonhoeffers Theologie steckt, fand ich hochinteressant. Jetzt werde ich das insgeheim auch immer so singen. Vielleicht erzähle ich es auch mal anderen Leuten. Genau. Vielen herzlichen Dank für das ganze Gespräch, für die spannenden Einblicke. Sie haben mir selber nochmal Lust gemacht, in Originaltexte reinzuschauen, vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin. Das würde mich sehr freuen. Wir werden sicherlich wieder in der Zukunft in Kontakt sein. Bis dahin alles Gute und vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.